Ja, ob wir dankbar sind im Juni, wenn es losgeht mit dem Ereignis der Ereignisse, was steht in diesem Jahr Besonderes an? Gospel-Workshop. Alle Menschen in Norddeutschland machen die Fernseher an, kleiden sich in weiß. Und was ist es? Die Fußball-EM. 10. Juni geht's los. Ich habe mir die wichtigen Spiele schon natürlich in meinem Terminkalender eingetragen, damit ich mir nichts anderes vornehme. Und wahrscheinlich wird mein Wohnzimmer mit anderen jungen Menschen gefüllt sein. Und wir schauen zusammen die Deutschlandspiele. 10. Juni, wie gesagt, geht's los. Wievielte Europameisterschaft ist das jetzt? Quizfrage. Ich gebe euch eine Auswahl. 12., 15., 18. Wer ist für 12? 12. Europameisterschaft? Aha, der kleine Mann da hinten. Ganz alleine. Wer ist für die 15. Europameisterschaft? 3. Wer glaubt, oh 4, also wer glaubt, die 18. Europameisterschaft ist das? Und wer glaubt an gar nichts? Es ist die 15. Fußball-Europameisterschaft. Also, ihr dürft zuerst gleich Plätze nehmen, hier drüben als Gewinner. Fußball-Europameisterschaft, das elektrisiert doch das ganze Land, auch ganz Europa, die daran teilnehmen. Nie ist doch der Gewinn und die Niederlagen so eng beieinander. Man feuert seine Mannschaft an, man ist in Jubelarien, rastet man aus, wenn Deutschland ein Tor macht und dann auch noch gewinnt. Wir nähern uns dem Halbfinale, dem Finale und müssen ja uns entledigen von Mannschaften, die wir natürlich auch im Schlaf schon besiegen sollten. Aber nicht immer ist das so. Deswegen sind das auch Tragödien, wenn Favoriten stürzen und Menschen oder Mannschaften, die man nicht auf dem Plan hat, auf einmal gegen Giganten gewinnen. Und so werden Helden geboren und Fußballgötter in die Niederungen der niedrigsten Niederungen gestürzt. Ja, bis dass ein Sieger feststeht. Der neue Fußball-Europameister. Seid ihr dabei, wenn es losgeht? Nein? Bin ich ganz allein am Fernseher? Es ist doch schön, wenn man eigentlich, so erlebe ich das immer, im Wohnzimmer mit vielen anderen jungen Menschen zusammensitze und wir begeistert heulen und Zähne klappern und jammern und jubeln. Ich vergesse nicht, vor 2 Jahren, wo ich noch Fußball-Weltmeisterschaft, genau, ich hatte da gerade meine Operation am Bein hinter mich und konnte nicht so, wie ich wollte, musste also immer sitzen bleiben, wenn ich springen wollte. Aber dafür sind die jungen Leute an mir hochgehüpft und haben mich dann irgendwann auf Händen getragen, weil ich nicht so mitjubeln konnte. Aber sind wir nicht alle zum Siegen verdammt, wie die deutsche Nationalmannschaft? Ist es nicht so, dass der Schüler kämpft um gute Noten in seiner Schule? Der Flüchtling flüchtet vor Terror und vor Tod, Zerstörung. Der Arbeitnehmer ist dem Druck der Firma ausgesetzt. Die Limits, die man gesetzt hat, die Rahmenbedingungen, wo es hingeht, die Ziele zu erreichen. Die Ehefrau, die kämpft um ihre gescheiterte Ehe. Der Rentner kämpft um die Einschränkung, die das Alter mit sich bringt, um sein Alleinsein, fehlende Geldmittel. Und der Kranke kämpft, dass es ihm wieder besser geht. Zum Siegen sind wir alle verdammt. Nicht nur die hochbezahlten Fußballer. Wir alle müssen unserem Mann stehen dort, wo wir sind. Da fragt man sich manchmal, wenn der Druck so gigantisch ist, dass Siegen so schwer fällt, überhaupt noch auf dem Spielfeld zu laufen und zu kämpfen, dass man sich ganz schön leer fühlt. Da fühlt man auf einmal nichts von dem Pfingstwunder und der Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wohnt. Auf einmal, dass wir voller Begeisterung, Motivation da aufs Spielfeld laufen und unser Spiel machen, unser Spiel des Lebens, sondern wir fühlen uns irgendwie, wir sitzen auf der Ersatzbank. Und am besten ist, dass der Trainer nicht auf uns zeigt und uns einwechseln will. Und dann kommt auch dann die Frage, warum? Warum ist das Leben so schwer? Warum muss ich so viel kämpfen? Und wieso klappt das nicht? Ich versuche, einen Schritt nach vorne zu gehen und 2 Schritte mache ich zurück. Diese ganze Anstrengung. Ich kann nicht mehr. Und wisst ihr, so geht's mir auch so. Manches Mal auch geht's mir so. dass auf einmal so viel ansteht, so viel Druck da ist, so viel Sorge um Menschen da ist und die eigene Sorge auch um die eigene Familie und vieles mehr. Und dann frage ich mich so manches Mal, wofür machst du das alles? Und ich ertappe mich auch bei dem Gedanken, boah, lieber Herr Jesus Christus, warum kommst du nicht gerade jetzt in dem Moment? Holst uns weg, wir sind bei dir, dort heißt es im Wort Gottes, du wischst alle Tränen weg und wir haben es im Himmelreich natürlich. Müssen wir nicht mehr arbeiten gehen, keine Sorgen machen. Aber wenn das so schwer ist, leider passiert das doch nicht. Also da es bei euch auch noch nicht passiert ist, bin ich ganz froh drum. Denn wenn die Entrückung da wäre und ich wäre noch hier und ihr oben, dann hätte ich, glaube ich, ein gigantisches theologisches Problem mit mir selbst zu fechten. Aber wisst ihr, ich habe mal vor langer Zeit eine Geschichte gehört, die mir dann in den Sinn kommt, wenn das Leben richtig brutal schwer ist. Ich erzähle sie euch mal. Kennt ihr Checkpoint Charlie? Checkpoint Charlie, die Älteren hier unter uns wissen das, auch der kleine Mann da hinten? Nein. Okay, deswegen sitzt du ja hier und lernst. Das ist gut. Checkpoint Charlie ist der Grenzübergang zwischen Ost und West, in Ost- und West-Berlin. In Berlin damals, als die Mauer noch stand, gibt es auch ein Museum dort. Weiß nicht, ob ihr das mal besucht habt. Sehr interessant anzuschauen, wie die Menschen geflüchtet sind und so weiter. Ist da ausgestellt. Ich weiß noch, so ein Trappi oder so mit doppeltem Boden hat man Leute reingestellt. Oder Drachenflieger und so weiter stehen alles dort in dem Museum. Auf jeden Fall befinden wir uns jetzt in den 60er Jahren. Es ist der 25. Juni. Brutal heiß war es an dem Tag und den Tagen zuvor. So dass sogar die Schwüle in der Nacht, jetzt haben wir Viertel nach 10, also 22.15 Uhr, selbst die Nacht schafft es nicht, diese unangenehme Schwüle von der Stadt Berlin zu nehmen. Mittelgroß war er, breit, sehr kräftig gebaut. Er stellt sich wie alle anderen in der Reihe der Schlange von West-Berlin, um nach Ost-Berlin an der Grenze rüberzugehen. 35 Jahre alt war er. Er nähert sich diesem Grenzübergang immer näher zu den amerikanischen Militärpolizisten, die die Pässe kontrollieren und bewaffnet waren mit Schnellfeuerwaffen. Immer näher kommt er zu diesen Polizisten und letztendlich steht er vor ihm, er greift in seinem Sakko, holt den Ausweis raus und weitere Papiere. Aber irgendwie mustert der amerikanische Militärpolizist sehr argwöhnisch seinen Ausweis und die weiteren Papiere. Wenn der wüsste, dass er gerade einem KGB-Spion gegenübersteht, der eine Schnellfeuerwaffe in seinem Sakko hat und darauf ausgebildet ist, sehr schnell und präzise zu töten, dann würde er schnell reagieren. Und er hat einen Mikrofilm dabei. Ein Mikrofilm, den er rüberschmuggeln möchte nach DDR, zum Ostblock. Dieser Mikrofilm würde massiv den Kalten Krieg beeinflussen. Der amerikanische Polizist zögert immer noch, und ihm die Papiere zurückzugeben. Er mustert sie sehr argwöhnisch weiterhin. Und jetzt dämmert es dem KGB-Spion, ich muss eine Entscheidung treffen. Er wird wahrscheinlich gleich mich zur Seite nehmen und ich werde untersucht. Und wenn man meine Pistole findet, dann findet man auch den Mikrofilm. Dann bin ich sowieso geliefert. In dem Moment, intuitiv, läuft er los. Es ist ja nicht weit, da hinten ist die Grenze der DDR. Er läuft über diesen neutralen Boden. Der Militärpolizist, der ihn gerade seinen Ausweis noch in der Hand hat, schnappt seine Schnellfeuerwaffe in Anschlag, ladet durch und ruft, stopp, stopp, stopp. Flutlicht geht an, und die Barrieren fahren aus dem Boden raus und weitere Militärpolizisten nehmen ihre Waffe in Anschlag und rufen, stopp, stopp, stopp. Aber er läuft und läuft und läuft. Er hat es fast geschafft. Und dann hört man nur noch die Schüsse der Maschinengewehre. Und man sieht, wie er getroffen wird und dann auf die Absperrung der DDR-Grenze fällt, auf einer Mauer, die ihn da nicht passieren lassen sollte. Und er fällt dann darunter. Der Militärpolizist, der seinen Personalausweis kontrolliert hat, ist der Erste, der dort ist. Er dreht ihn rum und dann sagt dieser am Sterbende am Boden, ich sterbe für den Kommunismus. Wofür lebst du? Ich sterbe für den Kommunismus. Wofür lebst du? Man muss sagen, wow, was für ein Abgang. Was für ein Abgang. Und dann macht er die Augen zu und verstirbt. Welcher Satz würde dir über die Lippen gehen, wenn du sterben würdest? Der letzte Satz ist das, für was man steht, für was man gelebt hat, für was man seine Zeit investiert hat, seine ganze Energie. Was würdest du über die Lippen bringen? Was wäre dein letzter Satz? Wisst ihr, wenn man selbst nicht drauf kommt, ist es interessant, mal die nächsten naheliegenden Personen mal zu fragen, was meinst du, würde ich wahrscheinlich sagen. Es könnte sehr ernst werden, aber es könnte auch sehr lustig werden. Die Frage ist, wofür lebst du? Wofür lebst du, wo das Leben auch ruhig mal anstrengend sein darf? Womit verbringst du deine meiste Zeit, deine meiste Energie? Ist es der Job, den man hat, den man ausfüllen muss? Ist es die Gemeinde, für die man rennt und lebt? Ist es rumzuchillen, wie die Jugendlichen das sagen würden? Naja, lass die anderen mehr arbeiten als ich. Ich mach's mal lieber ruhig. Ich komme immer nur zum Gottesdienst und setz mich hier rein und alles okay, sollen die anderen machen. Es ist die Krankheit, das Gebrechen, was einen sehr arg Energie raubt. Vielleicht auch in dem Punkt zurecht. Ja, in den 60er und 70er Jahren sagte man, kennt ihr vielleicht den Satz, da würde man sagen, mein Leben bestimmt Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Dafür lebte man, diese jungen Menschen vor allem. Ist das wirklich so erstrebenswert, heute so zu leben? Ich weiß nicht, ob ihr noch kennt, hier so die Gruppe Tic-Tac-Toe, ja? Weiß nicht, ob ihr die noch kennt, aber da gab es ein Lied, das heißt Warum? Und das hat so nachdenkliche Liedzeilen drin und die wollte ich euch mal lesen. Das passt gerade zu dem, was ich gesagt habe. Keine Party ohne uns, immer mitten rein. Da zu sein, wo das Leben tobt, ohne jedes Verbot. Sie war geil, diese Zeit, wir waren zu allem bereit. Und wenn ich heute daran denke und es tief in mir schreit, tut es mir leid, dass ich nicht härter zu dir war. Denn ich ahnte die Gefahr, sie war da, sie war nah. Sie war kaum zu übersehen, doch ich wollte nicht verstehen. Der Wind hat sich gedreht, es ist zu spät und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick und warum? Nur ein Stück von dem falschen Glück und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick und warum? Für den Kick zu leben, wenn man getrieben ist von Hektik und Stress? Wie viel Hecheln von Wochenende zu Wochenende, um Zerstreuung ihrer Gedanken zu bekommen? Wenn wir selber so sind, dann läuft was falsch. Wenn wir nur noch auf das Wochenende warten als irgendeine Oase, in unserem Leben, wo wir zur Ruhe kommen. Und nebenbei ist er oft auch selbst gefüllt, dieses Wochenende. Es ist noch eine andere Arbeit oder etwas anderes, was unsere Zeit in Anspruch nimmt. Ist das wirklich so erfüllend, von Oase zu laufen? In unserer Gesellschaft ist der Sieger, der Partys macht, der ein Auto hat, was man sich in den Träumen wünscht, der ein schönes Haus hat, der zu Wohlstand kam. In unserer christlichen Szene würde man wahrscheinlich sagen, ja, der hat es wohl geschafft, der Macher ist, so eine Leiterfigur, der vorne steht, der das Sagen hat, der viel weiß, den man beneidet um seine Familie und der so wunderbar vorsteht. Und wir sehen gar nicht, wie oft er einsam und alleine sich fühlt. Im Prediger 1,14 sagt Gott, all das, was wir für so erstrebenswert halten, auch in unserer Gesellschaft so als erstrebenswert erachtet, ist nichts anderes als ein Haschen nach Wind. Ein Haschen nach Wind. Nach einem etwas Glück haben für einen Moment, aber wir können dieses Glück nicht festhalten. Und dann ist es schon wieder weitergewandert, vorbei. Und das Ansammeln von Statussymbolen, dazu sagt 1. Timotheus 6,7, was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Jetzt seid ihr dran. Nichts. Ich habe mir mal die Frage mir persönlich mal gestellt und jetzt stellt sie euch mal diese Frage. Wir denken ja über das Leben nach, für was ich lebe. Was wäre mein letzter Satz, für was ich brennen würde? Wenn man alle deine Triumphe wegnehmen würde, alles, was du an Triumphen eingefahren hast. Wenn man alle deine Schätze wegnehmen würde und alle deine Träume löschen würde, was würde noch übrig bleiben? Was würde dann noch übrig bleiben? Das ist das, wofür du letztendlich lebst. Im Fitnesscenter, da lache ich mich manchmal innerlich kaputt, wenn ich sehe, was für Muskelprotze da rumlaufen und wie manchmal sie schräg im Kopf drauf sind. Also es sind wenige, Gott sei Dank. Und ganz viele sind ganz lieb und nett. Aber ich denke mir, wenn man da bei deine Muskeln wegnehmen würde, was bliebe noch von dir übrig? Ja, was bliebe noch von dir übrig? Gott nimmt kategorisch solches Denken ab, wo man sich was einbildet auf irgendwas, was man geschafft hat. Er sagt auch an einer Stelle wie 1. Timotheus 6,8: Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Das soll uns genügen. Wie wenig sind wir dankbar dafür, dass wir das alles haben. Und wir haben ja noch mehr. Wir haben ein Auto, ich habe sogar noch ein Motorrad und ein Mountainbike und 2 Autos, weil meine Frau auch beweglich sein muss, weil ich so viel weg bin. Ja, wie oft sagen wir dafür Danke? Paulus sagt an anderer Stelle, Philipper 4, Vers 11, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe, ob ich nun wenig oder viel habe. Was für eine klasse Einstellung. Was für eine klasse Einstellung. Wir sehen, Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist nur eine Sackgasse. Wir sollen uns genügen lassen an dem, was wir haben. Aber gibt es nicht etwas, für das sich wirklich lohnt, den Hintern aufzureißen? Für etwas, was sich lohnt, zu investieren, Zeit und Geld? Für etwas, wo es sich wirklich lohnt, zu sagen, okay, ich kämpfe hier und stehe meinen Mann. Wenn es nicht das ist, was ich gerade eben benannt habe. Der 1. Timotheus 6,11, Verse 11 und 12 heißt es, du aber gehörst Gott. Deshalb fliehe von all dem. Jage dagegen der Gerechtigkeit nach, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, damit du das ewige Leben gewinnst, zu dem Gott dich berufen hat. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wo man spürt hier richtig raus, der Paulus, der das an Timotheus geschrieben hat, wie ein Trainer feuert ihn an. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, der Gottesfurcht, der Liebe, der Geduld. Hau richtig rein, gib alles dafür. Gib das auch weiter. Kämpfe dafür. Denn es ist nicht vergänglich. Es prägt die nächste Generation. Es sind die Dinge, die unsere Welt verändern werden. Kämpfe für etwas, worum es sich wirklich lohnt zu kämpfen. Und warum soll ich das tun? Vers 11 fängt damit an, du gehörst Gott, weil du Gott gehörst. Deswegen sollst du das tun. Ich glaube, wir müssen unsere Prioritäten manchmal immer wieder hinterfragen. Brenne ich überhaupt noch für Gott? Brenne ich noch überhaupt für die Botschaft von Pfingsten? Dass das Evangelium seine Runde macht? Brenne ich überhaupt noch dafür? Oder ist die Tageslast, die all das erdrückt? Du bist von Gott berufen. Du bist von Gott berufen. Du bist von Gott berufen. Zu leben. Kämpfe für die Gerechtigkeit. Das heißt, sei ehrlich gegenüber allen und sorge für Recht. Kämpfe für Gottesfurcht. Halte dich zu Gott, orientiere dich an seinem Wort und lebe seinen Charakter auf dieser Erde. Kämpfe für den Glauben, vertraue Gott in allen Lagen, sei treu. Das gilt auch für den Donnerstag für die MRT-Untersuchung. Ja, als Familie zusammenzustehen, als Gemeinde zusammenzustehen und aufs Beste zu hoffen und dafür zu beten. Kämpfe für die Liebe. Liebe Gott und deinen Nächsten. Es lohnt sich, für diese Werte zu leben, sich Zeit zu nehmen, zu investieren, denn es verändert unsere Welt. Es füllt unsere Stühle auch auf. Ich habe momentan so viele Flüchtlinge bei mir im Jugendkeller, ich könnte es gar nicht glauben. Ich habe hier schon fast mehr Flüchtlinge da als Deutsche. Weil die merken, hier ist ein Ort, da gibt es einen Kicker und einen Billardtisch, der ist sehr interessant, um mich einfach zu sagen, das zieht. Und es ist ein Ort, wo sie Liebe und Annahme erfahren. Und Menschen, die interessiert sind an ihrem Leben und an ihrem Schicksal. Das Wort kämpfen. Ich glaube, das stört uns vielleicht in dem Text. Kämpfe. Ja, wir denken direkt an Krieg, IS und so weiter. Aber das Wort kämpfen, was Paulus hier meint, ist das Kämpfen aus dem Sport. Ja, kämpfen. Das war für den Paulus natürlich, griechischer Herkunft, natürlich ein klarer Begriff. Olympischen Spiele gab es ja schon damals. Die Olympischen Spiele, die frühesten Aufzeichnungen, die wir haben, sind von 776 vor Christus. Und in den Anfängen nahmen an diesen Kämpfen Amateursportler teil, aber auch Staatsoberhäupter, Fürsten, ja, die um die Siege da sich rankten. Interessant ist, dass später sogar es auch Berufssportler gab. Die wurden 10 Monate vor den Olympischen Spielen eingeladen, dort an dem Ort, wo das ausgetragen wurde, ist, hinzukommen. Und mussten sich jeden Tag, tagtäglich durch hartes Training vorbereiten auf die kommenden Spiele. Und das angefangen von morgens, als die ersten Sonnenstrahlen rauskamen, fingen sie an, für ihre Disziplin zu trainieren. Und wer gewonnen hat, der bekam einen besonderen Lorbeerkranz. Ein Lorbeerkranz, der ihn auszeichnete, die Ehre, du bist der Sieger. Er war der gefeierte Star in seiner Stadt, in seiner Region. Wenn du gewonnen hast bei den Olympischen Spielen, dann wurdest du in besonderer Art und Weise ausgezeichnet. Du musstest keine Steuern mehr zahlen. Du bekamst eine Rente, bis dass du dahingeschieden bist. Du musstest nicht mehr arbeiten, weil du für diese Stadt besondere Ehre eingebracht hattest. Du bekamst Ehrenplätze im Theater. Du hast so viele gigantische Vorteile gehabt, dass es sich jede Anstrengung dazu lohnte, zu siegen bei den Olympischen Spielen. Aber wehe, du hast verloren. In den Anfängen, wisst ihr, was man mit den Verlierern gemacht hat? Man hat sie umgebracht. In den Anfängen von Olympischen Spielen. Obwohl noch was wahrscheinlich aus denen werden konnte. Die großen Städte Delphi, Korinth und Athen überboten sich damals mit gigantischen Honoraren für diese Spieler, die gewonnen haben, dass sie nächstes Mal bei den Olympischen Spielen für sie antraten. Also 10.000 Euro Honorar war ihnen mindestens gewiss und noch viele andere Versprechungen. Und wer bei den Olympischen Spielen noch gewonnen hatte, bekam noch eine ganz besondere Ehre. Ich weiß nicht, ob ihr das als Ehre sehen würdet, aber er bekam eine ganz besondere Ehre. Denn wenn Krieg war, durfte er in der ersten Reihe kämpfen. Ganz vorne. Was für ein Verschleiß. Ja? Also, dann hätte man doch lieber den zweiten Platz gewonnen, oder? Wenn man das jetzt so hört, von Siegern, von der Fußball-EM, Europameisterschaft, ja, dann sind wir oft so bescheiden. Oder wir sind so in der Gefühlslage, dass wir sagen, jetzt haben wir ja Pfingstkirmes, ja, das war eigentlich auch Pfingstkirmes in Andernach, man sieht es voll die Pfingstkirmes, bei uns sogar, sogar der kleine Ort Oberbiber hat seine Pfingstkirmes. Und wir denken, wenn ich auf eine Kirmes gehe, wie immer, wenn ich zu den Losen gehe, ziehe ich immer die Nieten. So ist es gekennzeichnet mein ganzes Leben. Immer ziehe ich Nieten. Nie komme ich voran. Kämpfen gut und schön, aber eigentlich lohnt sich's nicht. Und so ist es auch mit unserem Glauben, mit unserem Leben, mit Gott. Pfingsten ist bei uns schon längst erloschen. Bei vielen vielleicht erloschen. Immer haben die anderen das Glück. Immer gewinnen die anderen, aber ich nicht. Ich werde niemals Erster sein. Ich würde niemals einen Lorbeerkranz bekommen. Alle anderen sind schneller als ich. Was kann Gott schon mit mir anfangen? Gute Frage, ne? Was kann Gott schon mit mir anfangen? Und das, was du eben über Gerechtigkeit und Liebe und so weiter erzählt hast, über Glauben, das klappt bei mir nicht. Ich bin viel zu impulsiv, ich bin viel zu depressiv, ich bin viel zu traurig, und mir fehlt einfach die Kraft. Es ist gut, dass wir den Bibeltext haben, den ich jetzt lesen werde. 1. Korinther 9, Verse 23 bis 27. Da ist eine passende Antwort darauf. Oder auch Hilfe gesagt. Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen. Aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Das stimmt, habe ich ja eben gesagt, 10 Monate vorher schon trainieren. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, so dass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Cooler Satz. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Die gute Nachricht aus diesem Text ist, dass du in Bewegung bist und dass der Herr Jesus mit dir laufen möchte. Das zweite aus dem Text ist, dass die gute Nachricht ist, wir gewinnen alle. Du magst wie bei der Tour de France die erste Etappe verlieren, die zweite Etappe verlieren, die dritte Etappe. Du wirst vielleicht alle Etappen verlieren. Aber letztendlich kommt es darauf an, dass wir den Gesamtsieg doch bekommen. Und wer hat den Gesamtsieg für uns errungen? Jesus Christus. Jesus Christus hat für uns den Gesamtsieg errungen. Es gibt bei Gott keine Verlierer. Es gibt bei Gott keine Verlierer. Keiner, der nichts kann. Keiner, der aufgeben soll. Denn er kämpft für uns. Wir müssen nur eine Sache tun, die wichtig ist. Ich möchte dir mit einer kleinen Geschichte kurz verdeutlichen. Eine Sache sollen wir tun in dem Ganzen. Auch wenn wir uns dafür halten, dass wir immer die Loser und Verlierer sind. Im Juni ist nicht nur Europameisterschaft, am 27. Juni beginnt auch ein anderes sportliches Highlight. Wimbledon, das größte Tennisturnier der Welt. Jahr für Jahr bildet es das Mekka des Tennissports. Das ist schon so alt, das Tennisturnier, dass man das sogar, ich glaube, 1875 etwa, hat man schon damit begonnen, dieses Turnier auszutragen. Und somit sind viele unglaubliche sportliche Momente damals auf diesem Center Court haben sie stattgefunden. Tolle Ereignisse, auch wieder Sieg und Niederlage. Ein wahnsinniger Moment war das Viertelfinale 1921. Es standen sich auf dem Center Court der Australier Reinhold Leekert und der Japaner Senzo Shimizu gegenüber. Es war ein brutal heißer Tag. Sehr heiß. Ständig waren sie am Trinken, währenddem, dass sie die Plätze gewechselt haben. Und der Australier, so ein cooler Typ, gab sich mit Wasser nicht mehr zufrieden. Er musste etwas auch haben, was ihn so bei Laune hielt, damit er mithalten konnte mit diesem sehr guten japanischen Tennisspieler. Er bestellte sich immer bei Spielwechsel Gin. Das ist Wacholder-Schnaps. Er trank kein Wasser, er trank immer Schnaps. Und bei jedem Wechsel nahm er ein Glas und trank das. Der Japaner natürlich Wasser. Brutal heiß. Alkohol und Hitze. Was für eine brutale Mischung. Krankenschwester haben wir ja unter uns, ne? Nicht gut. Nicht sogar lebensgefährlich. Und der Reporter vor Ort war John Olive. John Olive sagte, es gab keinen so gewaltigen fünften Satz wie jemals davor, den die beiden jetzt gespielt haben. Es war das größte Spektakel, was Wimbledon jemals gesehen hat. Der fünfte Satz. Es stand 2-2. Also der letzte Satz entschied, wer gewinnen wird. Dieser Leekert, dieser Australier, ja, ließ manchmal seinen Tennisschläger fallen. Er war schon so benommen. Er krabbelte manchmal auf allen Vieren. Er merkte, er verliert jetzt das Spiel, also den letzten Satz. Er griff noch zum letzten Strohhalm. Er bestellte sich eine Flasche Champagner. Die wurde ihm gebracht, auf den Schiedsrichterstuhl gestellt, und während der Schiedsrichter das Ergebnis 9-8 Grad ausrief, pumpte er die ganze Flasche runter. Champagner. Vor diesen Menschenmassen. Bei dieser Hitze. Nun trockelte er vollkommens über den Platz. Die Zuschauer hatten Mitleid, wenn er den Tennisschläger fallen ließ, wenn er umkippte. Sie lachten, wenn er den Ball richtig getroffen hat und sogar noch den Punkt gemacht hat. Sie wollten eigentlich, dass der Japaner ihm den Garaus gibt, den Gnadenschuss gibt. Denn sie konnten ihn nicht mehr rumkrabbeln sehen. Und so war der letzte Punkt, wurde gerade gespielt. Der Leekert schoss den Ball ins Aus und Shimizu, der Japaner, hat 3-2 gewonnen. Das Raya Liket. Tja, was könnte man jetzt Gutes an ihm abgewinnen? Hat er einmal verloren und hat so eine traurige Figur abgegeben. Aber wisst ihr, was man aus seiner Geschichte, aus diesem Spiel lernen kann, ist sein gigantisches Durchhaltevermögen. Trotz Alkohol so noch mithalten zu können. Alkohol nicht gut, ist ohne Frage, ja. Aber angesichts des Versagens, der drohenden Niederlage, hat er alles dran gesetzt zu gewinnen. Übertrag das mal auf dein Leben. Was das heißen könnte, auf unsere Lebensbereiche, in Beziehung mit Gott, auf Triumphe und Niederlagen. Wenn ich so ein Durchhaltevermögen hätte, wie dieser Tennisspieler, an den Tag legen würde und nicht aufgeben würde, boah, was wäre ich imstande zu erreichen? Paulus sagt in Philipper 3, Vers 13, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir mögen im Glauben, im Leben alle Etappen verloren haben. Und wir mögen auch nicht mehr laufen wollen. Aber Jesus sagt, ich habe den Gesamtsieg errungen für dich. Und die Geschichte von dem Liket könnten wir dann aufgreifen und sagen, boah, der hat Biss gehabt. Diesen Biss möchte ich auch an den Tag legen. Dass Pfingsten wieder ganz neu bei uns wieder Fahrt aufnimmt. Nebenbei, Liket, der Tennisspieler, standen folgendem Jahr wieder im Finale. Wie es ausgegangen ist, müsst ihr bei Google nachschauen, damit es spannend bleibt. Lasst euch herausfordern, liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, heute am Pfingsten einfach uns nochmal vergegenwärtigen. Für was brenne ich? Was wäre mein letzter Satz, den ich sagen würde? Müsste ich vielleicht in meinem Leben wieder Fahrt aufnehmen mit Gott? Dann zögert nicht, das zu tun. Lasst uns gerade noch gemeinsam beten. Vater im Himmel, du bist manchmal ganz schön gemein. Haust uns heute solche Sachen um die Ohren. Stellst uns, hinterfragst uns. Wir haben heute Pfingsten. Und manch einer mag sagen, Pfingsten haben wir in unserem Leben schon lange nicht mehr erlebt. Vielleicht mag man sagen, auch als Gemeinde habe ich das nicht erlebt. So ein Pfingstwunder, wo es voll ab, die Post abgeht und Menschen zum Glauben en masse kommen und die Stühle voll sind und man hat einfach den Glauben daran aufgegeben. Aber wenn man sieht, dass damals 12 Jünger Jesu die Welt verändert haben, wir sind viel mehr. Was können wir alles erreichen? Herr, wir brauchen deine Orientierung an dem Punkt. Wir brauchen deine Kraft und Hilfe. Aber in erster Linie für unser Leben. Herr Jesus, du siehst, wer niedergeschlagen ist, der nicht mehr laufen mag, dem, weil ihm die Probleme über den Kopf gewachsen sind. Komm mit deinem Licht hinein. Komm mit deiner Kraft hinein und schenk ganz neues Leben und hebe diesen Blick zu dir hin auf, dass man ganz neu Gas gibt und ganz neu Vertrauen auch an dich findet und dass auch wir als Gemeinde einfach nicht aufgeben, sondern uns freuen täglich an dir und an den anderen, der neben uns sitzt. So segne uns darin, dass uns Kraft und Freude in unserem Leben ist. Das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.